Wie denkt ihr über das Thema Himmelfahrt? Vielleicht auch in Verbindung, wenn ihr das vielleicht so aufzählen müsstet, was sind so unsere drei wichtigsten Feste im Jahr? Kommt Himmelfahrt darin vor? Ich habe in der Vorbereitung eine Predigt dazu gehört, zu Thema Himmelfahrt von Wilhelm Busch. Wer von euch kennt ihn? Wer hat schon mal von ihm was gehört? Und das ist so ein, ich liebe das, der ist so energisch dabei. Ne? Ich denke mir, wenn ich nur 5% von ihm hätte, dann wäre das schon was. Und er hat so über die Himmelfahrt gesprochen. Er ist ja 1895 oder so geboren, das heißt, er hat die beiden Weltkriege erlebt. Und er sagte, zur Zeit des Dritten Reichs war es dem Volk untersagt, Himmelfahrt zu feiern. Ja, und dann sagt er, nach Kriegsende durften sie wieder Himmelfahrt feiern. Und er hat das mit so einer Freude gesagt. Und ich dachte, Mann, der hat sich aber gefreut auf Himmelfahrt. Dabei, wenn wir so schauen, rein vom Bibeltext her, hat die Himmelfahrt ja ein Vers. Ja. Er hob die Hände zum Himmel und wurde entrückt. Gibt es so viel, was die Himmelfahrt uns geben kann oder was sie uns sagen kann? Welchen Wert hat die Himmelfahrt? Mein Wunsch ist heute, dass wir Himmelfahrt vielleicht für uns nochmal neu verstehen und einfach nochmal neu wertschätzen. Was da geschehen ist und warum das geschehen musste. Ich habe auch drei Punkte mitgebracht und mein erster Punkt ist der zweite Punkt von Willi. Was war der zweite Punkt von Willi? Wer hat zugehört? Okay. Der Beistand kommt. Der Beistand kommt. In Johannes, Willi hat das vorgelesen, ich lese einmal aus Johannes 16, Vers 7. Da heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, so will ich ihn zu euch senden. Schon mal eine Tatsache, warum Jesus in den Himmel auffahren musste, damit der Beistand kommt. Und dann in Johannes 14, 16 und 17. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und noch Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ist ein Beistand? Ich habe darüber nachgedacht, bei der Geburt unserer Kinder, da war ich ein Beistand. Ich stand dabei. Meine Frau hat die Arbeit gemacht und ich stand da. Aber ist das ein Beistand, den uns Jesus schicken möchte? Die Wortbedeutung von Beistand ist unter anderem Helfer, Tröster. Willi hat auch ein paar Punkte genannt. Der Heilige Geist ist viel mehr als einer, der nur dabei ist, sondern der etwas gibt. Aber ich frage dich, brauchst du einen Beistand? Brauchst du einen Helfer? Wir sind mittlerweile alle stark, wir sind alle klug. Brauchen wir Hilfe? Wir werden uns heute ein bisschen in Johannes 14 aufhalten und wer da so ein bisschen schon mal drin gelesen hat, der hat gelesen die Aussagen zum Beispiel von Thomas in 14 Vers 5, er sagt, Herr, wir wissen nicht wohin. Und in Vers 8 sagt Philippus, Herr, zeige uns. Und das drücken eigentlich genau die zwei Sachen aus, wo wir Hilfe benötigen. Denn von uns aus wissen wir nicht wohin und von uns aus wissen wir auch nicht den Weg. Ich möchte das einmal damit deutlich machen, ich lese aktuell ein sehr gutes Buch. Ich habe schon herausgehört, einige Männer lesen das auch. Da geht es um Vater und Söhne. Und dieses Buch erinnert uns einfach nochmal daran, dass Söhne Führung brauchen, Anleitung brauchen von ihrem Vater. Söhne müssen von ihrem Vater lernen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Söhne müssen vom Vater lernen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen oder auch vielleicht mit Niederlagen umzugehen. Und wir wissen das ganz sicher, dass da, wo Söhne keine Führung haben, da läuft der Weg meistens nicht gerade. Und oft endet es auch in Tragödien oder in einer Passivität, die dieser junge Mann nie wieder ablegt. Und ähnlich ist es auch so für uns Christen in unserem Glaubensleben, dass wir Führung benötigen, dass wir jemanden brauchen, der uns lehrt, der uns hinweist, der uns den Weg voraussagt. Denn von uns aus, unsere sündige Natur ist mittlerweile so, nicht mittlerweile, sondern seit dem Sündenfall so, dass wir danach streben, das zu tun, was uns gefällt. Und nicht nur das, was uns gefällt, sondern nach das zu tun, was Gott nicht gefällt. Ja, wir lesen in der Bibel die Früchte des Fleisches, Mord, Neid, Ehebruch, Habsucht, all diese Dinge. Danach strebt so der Körper oder der Mensch. Und Thomas und Philippus erkennen das. Herr, wir wissen nicht, wo sollen wir hin, was sollen wir tun, was sollen wir machen? Interessant, Philippus, selbst er war einer der ersten Jünger, selbst er sagt, Herr, zeige mir oder zeige uns den Vater. Selbst er hat nicht erkannt, dass Jesus ja den Vater widerspiegelt, dass der Vater und der Sohn eins sind. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Und selbst Philippus hat das nicht erkannt und hat darum gebeten, dass er das sehen und verstehen kann. Jesus hat sich, wo er auf Erden wandelte, den Menschen leibhaftig gezeigt. Er hat sich ihnen offenbart und die Menschen hatten schon einen Einblick, einen kurzen Einblick in die Herrlichkeit Gottes. Ja. Er hat Menschen geheilt, er hat gepredigt, wie es sonst kein anderer getan hat. Und er hat seine Jünger geführt und geleitet. Aber doch musste er gehen, damit der Beistand kommen kann. Und das war ein wichtiger Punkt, dass Jesus nicht einfach weglassen konnte, der aber natürlich für die Jünger in dem Moment ein schwerer Schlag war. Vielleicht noch ein weiteres Bild, was wir aus der Bibel haben, warum es so wichtig ist, dass wir den Beistand bekommen und warum Jesus in den Himmel auffahren musste. In Kapitel 17 in Johannes, da lesen wir von einem Gebet, das Jesus spricht. Im ersten Teil betet er für sich, im zweiten Teil für seine Jünger und im dritten Teil betet er für alle zukünftigen Jünger. Also für alle die, die einmal Jesus als ihren persönlichen Herrn und Heiland annehmen. Also für dich und für mich. Und er betet da in Vers 21 und sagt, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus betet, dass wir Gläubigen, die wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, dass wir eins sind mit ihm und dem Vater. Wir als Christen sollen das Wesen Gottes widerspiegeln. Ich habe einen interessanten Satz mitgebracht, hör mal genau zu. Die Welt soll sehen, und jetzt kommt der Satz, ich kann Christus in diesem Christen sehen, so wie der Vater in Christus erkennbar ist. Die Welt soll sehen, ich kann Christus in diesem Christen wiedersehen. Und jetzt frage ich euch nochmal, brauchen wir Hilfe? Also ich definitiv. Und diese Hilfe, das ist der Beistand, von dem Jesus geredet hat, wo er gesagt hat, ich werde ihn senden und er wird euch helfen. Und er wird zu finden sein in jedem wiedergeborenen Christen, in jedem, der an den Namen Jesus glaubt und der ihn angenommen hat. Und ich werde nicht müde, das zu betonen, wie gut doch Gott zu uns Menschen ist, oder? In jeder Religion muss der Mensch für seine Rettung etwas leisten. Aber nicht bei unserem Herrn Jesus. Er hat für uns die Rettung gewirkt. Er hat für uns das Kreuz auf sich genommen. Und ob das nicht noch genug ist, rüstet er uns auch noch aus mit einem Helfer. So, dass wir so leben können, dass es Gott ehrt, dass es wohlgefällig ist. Das ist doch so schön. Guck mal, wir müssen nicht mehr so leben, wie uns die Bibel sagt, ja, die Früchte des Fleisches. Ich stelle mir das ungemein irgendwie tragisch vor, so ein Leben zu haben, was gefüllt ist mit Neid, mit Hass, mit Habsucht, ja, wo man nie zufrieden ist, weil man immer mehr möchte, wo man vielleicht auch keine Hoffnung hat, was kommt vielleicht nach dem Tod. Aber wir haben einen Beistand, der uns dabei hilft, ein Leben zu führen in Liebe, in Freude, in Geduld und wirklich mit einer lebendigen Hoffnung. Mit einer Hoffnung und einer Zuversicht, dass wir auch einmal im Himmel sein werden, weil Jesus uns vorangegangen ist. Dein Christenleben soll oder darf eigentlich nicht von Verzweiflung geprägt sein, sondern eigentlich von der tiefen Freude und der Hoffnung, einmal Jesus auch da oben zu sehen im Himmel. Und eigentlich würde ich sagen, würde das schon reichen, um zu sagen, Himmelfahrt ist ein besonderer Tag, ein besonderes Ereignis, gerade auch für uns Christen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, damit der Beistand kommen kann. Aber ich möchte noch einen weiteren Punkt in den Raum werfen. Jesus, der Fürsprecher beim Vater. In Markus 16, Vers 19 lesen wir, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Wir lesen das auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel, wo Stephanus gesteinigt wurde. Er sagt, ich sehe den Himmel offen und den Sohn sitzen zur Rechten des Vaters. Was macht der Sohn zur Rechten des Vaters? Nicht, dass wir das fragen sollten von wegen, oder wir hätten ein Recht dazu, sondern es ist schließlich auch seine Herrlichkeit, die da oben ist, sondern was ist da konkret das, was er tut? Auch darüber spricht die Bibel. Und das lesen wir zum Beispiel im 1. Johannes. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und ist ein Fürsprecher. Für den, der sündigt, ich glaube, wenn wir noch den zweiten Vers mit einblenden, genau, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Der Vers erlaubt uns nicht, an die Allversöhnung zu denken, sondern Johannes spricht hier an Christen, an Gläubige, an denen, die Jesus nachfolgen. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Und auch gerade dieser Vers, ihr kennt vielleicht den Vers, wo Jesus sagt, wer mich verleugnet, den werde ich auch vor dem Vater verleugnen. Der passt hier sehr, sehr gut drauf. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Auch hier die Frage, was macht ein Fürsprecher? Ich denke, das Wort sagt es schon. Das ist einer, der auch einen unterstützt in der Not, der Partei für ihn ergreift, der das Wort für ihn ergreift. Mir fiel da so ein, zum Beispiel ein Zeuge, der deine Aussage bestätigt, der sagt, ja, genau so war es, weil ich habe es gesehen oder ich habe es gehört. Ein Fürsprecher kann aber auch einer sein, der sich für dich einsetzt, dass deine Strafe vielleicht nicht so hart ausfällt, dass das, was ja, dass er vielleicht für dich auch um Milde bittet. Ein Fürsprecher kann aber auch sein, das ist vielleicht ein bisschen bedenklicher, der das, was du getan hast, kleinredet. So schlimm war das nicht. Lass uns da jetzt mal nicht so streng mit sein und so. Das können alles Fürsprecher sein. Und doch trifft das alles nicht darauf zu, was für ein Fürsprecher Jesus für dich und für mich ist. Denn seine Fürsprache ist viel mächtiger als die, die jeder Fürsprecher hier auf der Erde tun könnte. Das lesen wir hier in dem Vers. Seine Fürsprache sieht nämlich so aus, dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Und in dem Moment, wo du sündigst, rechtfertigt er dich vor dem Vater. Und er sagt, diese Schuld, die geht auf meine Rechnung. Und meine Rechnung ist schon bezahlt. Daher, Vater, rechne ihm diese Schuld nicht an. Diese Schuld ist bezahlt. Rechne ihm diese Schuld nicht an. Und Jesus sitzt bei dem Vater. Und jeden, den Jesus kennt, dessen Schuld, wird er dem Vater sagen, ist bezahlt. Aber jeden, den Jesus nicht kennt, da kann er keine Fürsprache bei dem Vater einreichen. Die Rechnung muss noch bezahlt werden. Können wir uns das vorstellen, wie Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und in unseren schwachen Momenten Partei für uns ergreift? Jesus hat sich aufgemacht in den Himmel, um diese Position einzunehmen, um diese Fürsprache für jeden einzunehmen, der glaubt. Ich möchte vielleicht noch einen kurzen Ausflug machen, gerade was diesen Vers angeht. Wir haben gelesen, wir können ihn vielleicht nochmal einblenden, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Ein paar Verse vorher sagt Johannes oder schreibt er, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Hier spricht er nicht von Bekennen. Hier spricht er davon, dass Jesus oder dass unsere Schuld in dem Moment bezahlt ist. Das heißt, wenn du als Kind Gottes, wenn du als gläubiger Christ sündigst, tritt Jesus in dem Moment ein und sagt als gerechter Beistand, das können wir ihm nicht anrechnen. Oder Vater im Himmel, das kannst du ihm nicht anrechnen, denn diese Schuld ist bezahlt. Ich möchte das erwähnen, weil ich glaube, wir zum Teil aus einer Kultur oder auch ein früheres Glaubensverständnis hatten, wo wir vielleicht auch gelehrt wurden, dass wenn wir sündigen, dann sind wir getrennt von Gott. Dann kommen wir auch nicht in den Himmel. Und wir hatten so eine Druck- oder Schamkultur. Aber es ist nicht wahr, dass wenn ein Christ, ein Nachfolger Jesus, wenn er sündigt, dass er dann getrennt ist von Gott. Die Beziehung ist gestört, die Gemeinschaft mit Gott ist gestört. Aber wir sind dennoch in dem Verwandtschaftsverhältnis Vater und Kinder. Wir wollen und wir sollen den Vater um Vergebung bitten, unserer Schuld. Das haben wir auch gelesen, auch in den Versen davor, um diese väterliche Vergebung zu bekommen. Dass die Gemeinschaft zwischen dem himmlischen Vater und mir wiederhergestellt ist. Dass da nichts zwischen uns ist. Aber es bedeutet nicht, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir dadurch das ewige Leben verfehlen. Und wisst ihr, und das ist auch der Beistand, der seine Arbeit tut, indem er uns immer wieder daran erinnert, wenn wir etwas Schlechtes gemacht haben, dass er sagt, hier, schau mal, hier hast du jetzt ein Problem in der Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Heißt das also, wir können ohne schlechtes Gewissen sündigen? Nein, natürlich nicht. Ja. Der Heilige Geist wird uns daran erinnern, er wird uns dazu drängen, dass wir das vor unserem himmlischen Vater bekennen und wieder bereinigen. Und du kannst noch Römer 6 dazu studieren, da wird dieselbe Frage gestellt, sollen wir einfach weiter sündigen, weil die Gnade Gottes ist ja da. Schau dir das zu Hause an, lies das mal durch, das ist sehr zu empfehlen. Jesus zur Rechten des Vaters, um für deine und für meine Schuld der Fürsprecher zu sein. Ein letzter Punkt, auf den ich noch eingehen wollte, da sind wir wieder bei Johannes 14, 1-3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus ist bei seinem Vater nicht nur, als ob das nur wäre, um unser Fürsprecher zu sein. Er ist auch da, um uns eine Wohnung vorzubereiten für die Ewigkeit. Ich habe so ein bisschen mir das so vorgestellt, ich bin mir nicht sicher, werden wir wirklich in Wohnungen leben oder in so Häusern. Es gibt ja auch Straßen aus Gold, ja, vielleicht, wer weiß. Aber das ist auch nicht so relevant. Was ich mir aber vorstellen konnte, ist, dass es wunderschön sein wird da oben und dass die Wohnung, die der Jesus für uns vorbereitet, ein wunderbarer Ort wird. Was verbindest du mit deinem Zuhause? Was verbindest du mit zu Hause zu sein? Die jungen Menschen sagen, zu Hause ist da, wo WLAN ist. Ja. Aber was ist deine Verbindung mit zu Hause? Zu Hause ist eigentlich in der Regel ein Ort, wo ich mich sicher fühle, oder? Und geborgen. Zu Hause ist ein Ort, wo ich gerne bin. Ja. Man hört das immer wieder, Leute, die im Urlaub waren, und irgendwo, man kommt nach Hause und man ist doch irgendwo froh, wieder zu Hause zu sein. Ja? Die eigenen vier Wände, das, was man kennt, die lieben Nachbarn. Das ist so, hoffe ich, die größte Vorstellung von dem, was wir haben, wenn wir über Zuhause nachdenken. Es gibt leider aber auch die negative Vorstellung von Zuhause. Da, wo Menschen etwas Schlechtes mit Zuhause verbinden. Leider ist das, wo wir gerade auch durch unsere sündige Natur und dazu geneigt sind, auch ein Zuhause zu schaffen, in dem es keine Liebe gibt. Vielleicht viel Hass, viel Streit, viel Uneinigkeit, ein Heruntermachen. Es gibt für manche Leute auch ein Zuhause, in dem sie nicht gerne sind und eigentlich so schnell wie möglich von da aus weg möchten. Man kann einfach sagen, es ist keine Liebe in diesem Zuhause. Welche Verbindung hast du vielleicht auch allgemein mit deinem Leben? Ist es ein schönes Leben? Hast du alles, was du willst? Bist du gesund? Oder bist du vielleicht auch krank und hast schweres Leid, musst viel mit dir rumtragen? Vieles beeinflusst unser Verständnis darüber, was ist ein Zuhause, was ist mein Zuhause, wie ist ein Leben, wie ist mein Leben. Und Jesus sagt, ich bereite euch eine Wohnung. Und wie sieht diese Wohnung aus? Offenbarung 21, 1-4. Und das ist auch der letzte Bibeltext, falls ihr schon müde seid vom Bibelumschlagen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jetzt denk nochmal an dein negatives Bild über dein Zuhause, über dein Leben. Das wird es nicht mehr geben. Das wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Schmerz, nichts Negatives. Und jetzt denk an all das Schöne, was du hier erlebst. Das wird es in viel größerer Form dargeben. Das, was ein Auge nie gesehen hat, das werden wir da sehen. Deswegen, wir können so schlecht darüber predigen, was wird es alles sein. Ja? Die Bibel sagt weiter hier in Offenbarung, es wird keine Sonne geben, weil die Herrlichkeit Gottes wird alles erleuchten. Jesus bereitet diesen einen Ort vor. Dafür ist er in den Himmel aufgefahren, um eine Wohnung für dich und für mich vorzubereiten, in der wir in Ewigkeit leben werden. Und die wunderbar sein wird und die wunderschön sein wird. Ich persönlich, ich kann Jesus einfach nur von Herzen danken für seine Himmelfahrt. Und für mich ist der Tag heute definitiv ein Feiertag. Und wir wollen das nicht werten, ist er so wichtig wie Weihnachten oder Ostern. Es ist ein Erlösungswerk, ein Ablauf, den Jesus hier tut, den er geht für dich und für mich. Jesus ging in den Himmel, um den Beistand zu senden, der uns in unserem Leben hilft. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, um unser Fürsprecher zu sein, für dich und für mich, um zu sagen, deine Schuld ist bezahlt. Und Jesus fuhr in den Himmel, um das Wiedersehen vorzubereiten. Freust du dich auf das Wiedersehen mit dem Herrn Jesus? Ja, ich mich auch. Gott segne uns in diesem, schenke uns wirklich eine Freude im Herzen, eine Dankbarkeit dafür. Amen.